Berliner FDP ist wieder da in ihrem Podcast-Zimmer mit dem Leitmotiv Podcast in einer neuen Folge. Und zurück zu uns gekommen ist Daniela Kluckert, die Listenkandidatin auf Platz 2 für die Bundestagswahl, stellvertretende Landesvorsitzende, frühere parlamentarische Staatssekretärin im Verkehrsministerium, ausgesprochen gute Parteifreundin. Herzlich willkommen zurück, Daniela.
Dankeschön, liebe Sarah.
Daniela, einige wenige Tage vor der Bundestagswahl, ist es zu pathetisch zu sagen, dass das eine historische Wahl ist, vor der diese Gesellschaft und dieses Land steht?
Ja, also ich habe in jedem Fall das Gefühl, dass wir in diesen herausfordernden Zeiten Richtungsentscheidungen treffen können, unser Land auf die richtige Spur bringen können oder eben nicht. Deutschland hat die Kraft, Deutschland hat die Talente, Deutschland hat die Ideen, die Energie, auch das Kapital, auch den Raum, den wir brauchen. Wir müssen es unbedingt entfesseln. Und darauf kommt es jetzt an. Die letzten Tage, einige haben ja schon auch gewählt mit der Briefwahl, aber die noch abzuholen, die für uns ja wichtig sind, damit wir eine starke Stimme im Parlament haben.
Absolut. Und es ist ja so ein bisschen wirklich auch ein Charakteristikum unserer Partei, der Freien Demokraten, dass unsere Unterstützer und unsere Wähler, das zeichnet sie auch aus, durchaus trotz ihrer Grundüberzeugung, der liberalen Grundüberzeugung, auch wirklich in den letzten Tagen und in den letzten Zügen eines Wahlkampfes ihre Entscheidung treffen und sich dann für ihre eigene Partei entscheiden. Was ist da dein politisches Rezept? Wie können wir die bestmöglich erreichen?
Ja, also ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt nochmal klar machen müssen, warum kommt es eigentlich auf die FDP an? Und warum war sie so wichtig wie noch nie zuvor? Nur eine FDP wird dafür sorgen können, dass es zu einer Wirtschaftswende kommt. Warum ist das so? Dass der nächste Kanzler Friedrich Merz heißt, ich glaube, die Geschichte ist gelaufen. Das ist eben klar. Da braucht man auch nichts anderes mehr zu behaupten. Nur, es wird auf seine Partner ankommen. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die Union nach links driftet, sobald ihr der Partner fehlt, der das aufhält. Und deswegen ist es wichtig, dass die CDU nicht alleine mit der SPD oder mit den Grünen regieren kann. Sobald wir im Parlament sind, ist eine Zweierkoalition ausgeschlossen, weil es einfach nicht mehr reicht.
Ja.
Und dann kommen wir ins Spiel. Wir haben klar gesagt, nicht mit den Grünen im Moment, weil im Moment das Land eine Wirtschaftswende braucht. Und das bedeutet Bürokratieabbau. Und Bürokratieabbau lässt sich leicht so sagen, aber wenn es dann darauf ankommt, dann tut es auch manchmal weh. Und das muss man durchhalten. Das halten die Grünen nicht durch.
Ja.
Und Wirtschaftswende bedeutet auch, die Klimaschutzziele wieder auf das europäische Level zurückzuführen, weil diese 5 Jahre mehr uns einfach so, so viele Milliarden Euro kosten, die wir nicht haben.
Und im Ergebnis auch nichts bringen.
Und im Ergebnis, danke, aber überhaupt nichts bringen. Und all das ist mit den Grünen nicht möglich. Und deswegen macht jetzt eine Koalition mit den Grünen keinen Sinn. Das bedeutet nicht, dass sie nicht demokratisch sind. Das bedeutet auch nicht, dass das irgendwie auf irgendwelchen Länderebenen, das ist davon unberührt. Aber auf Bundesebene macht es keinen Sinn, wenn man dieses Land nach vorne bringen möchte. Das in dieser Deutlichkeit sagen nur wir. Und deswegen ist sozusagen die einzige Option noch eine Deutschlandkoalition, also Schwarz-Rot-Gelb, wenn wir ins Parlament kommen. Und das ist die beste Koalition, die momentan möglich ist. Besser wäre selbstverständlich schwarz-gelb, aber wir müssen auch nicht naiv sein. Dazu wird es nicht kommen, dafür ist die AfD zu stark.
Leider.
Wenn wir wieder die Wähler zurückgewinnen wollen, auch von der AfD, weil das wollen wir, wir können nicht 20% der Gesellschaft einfach liegen lassen.
Richtig.
Dann müssen wir gute Politik machen und dafür sorgen, dass unser Wirtschaftsstandort wieder an Fahrt gewinnt. Und auch das Versprechen von Wachstum, das Versprechen von Aufstieg und alles, was dazu gehört, wieder möglich machen. Und das wird nur gehen, wenn die CDU einen starken liberalen Partner an ihrer Seite hält. Und deswegen war eine Stimme für die FDP noch nie so wichtig wie jetzt. Und das machen wir in allen Kanälen den Menschen klar.
eine Art liberale Dauerbeschallung.
Wir versuchen, wir geben unser Bestes.
Genau. Lass uns gerne ein bisschen weiter sprechen über die Machtoptionen. Also du warst viele Jahre auch ehrenamtlich für diese Partei unterwegs. Es ist nicht dein erster Wahlkampf. Wir haben schon viele, viele Erlebnisse gehabt. Ich würde fast mich festlegen wollen und sagen wollen, so in meiner jüngeren Erinnerung habe ich eigentlich noch nie einen Bundestagswahlkampf erlebt, wo im Vorfeld schon klar war, dass Stimmen für die FDP tatsächlich wirklich auch konkrete Politik bedeutet. Ganz, ganz oft ist es so, da ist viel Dynamik, viel Bewegung drin. Das ist auch jetzt so. Aber wo es einfach auch darauf ankommt, also wo wirklich auch abzusehen ist, wenn die Menschen eine wirtschaftspolitische Veränderung, ein Ende des Bürokratiewahnsinns haben möchten, das gibt es wirklich nur mit der FDP. Wie geht dir das?
So ist es aber. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie so einen intensiven Wahlkampf erlebt. Es kann an der Kürze der Zeit liegen. Mhm. Es kann auch am Winterwahlkampf liegen. Mhm. Noch kein Wahlkampf war für mich so intensiv, auch emotional, muss ich sagen, weil so viel passiert ist. Ich nehme nochmal diese Abstimmung da über den Gesetzentwurf, den Friedrich Merz mit der CDU eingebracht hat, sehr, sehr emotional. Und am Ende, muss man sagen, hat es gezeigt, dass Friedrich Merz einen guten Partner an seine Seite braucht, um gute Entscheidungen zu treffen. Mhm. Denn das in den Bundestag reinzubringen, war keine gute Entscheidung. Mhm. Es hat die Linke vom Sterbebett geholt, die bürgerlichen Parteien im Prinzip nicht gestärkt. Mhm. Und insofern ein sehr emotionaler Wahlkampf, ein sehr intensiver Wahlkampf. Aber und natürlich auch mit den Anschlägen, die noch passiert sind, auch sehr emotional.
Ja.
Ein unglaublich wichtiger Wahlkampf für unser Land, für die Welt, für Europa. Schaut Europa, wenn wir weiter so führungslos in Europa herumvagabundieren, ist Europa in Gefahr.
Vollkommen. Ich habe das gerade neulich in persischer Sprache erzählt. Ich sag's gerne auch nochmal auf Deutsch. Also wir gucken als Liberale jetzt auf die nächsten Tage, auf den Wahlabend, dass da ein gutes Ergebnis für uns rauskommt, damit wir auch für dieses Land etwas bewegen können. Es geht aber auch um die nächsten Jahre, die bevorstehen. Und wir müssen uns dieser Herausforderung AfD annehmen. Wir müssen Wähler für das demokratische Spektrum zurückgewinnen. Es ist absolut problematisch, wenn wir diese Menschen verteufeln und abwerten. Das haben sie nicht verdient, auch wenn sie aus unserer liberalen Perspektive eine problematische Entscheidung treffen. Wie kann uns das noch besser gelingen, dieses Antideutschen der AfD politisch zu bekämpfen?
Ja, also die AfD mit ihrer Politik würde uns in den Ruin treiben, sowohl außenpolitisch, innenpolitisch, wirtschaftspolitisch, überall. Sie haben keine Konzepte, sie setzen auf Abschottung, sie wollen aus dem Euro aussteigen, aus der NATO aussteigen. Also das ist schon in den Grundfesten völlig an den eigenen Interessen vorbei. Und sie sind deswegen auch nicht patriotisch, weil Patriotismus ist, unser Land zu stärken. Ich bin Patriotin.
Genau.
Und deswegen ist sozusagen die Politik der AfD ist gegen die deutschen Interessen. Mhm. Was ich aber verstehen kann, ist, wenn Menschen verzweifelt mit der Politik heute sind. Ich hatte im Wahlkampf einen Unternehmer getroffen, der global aufgestellt ist. Das Unternehmen ist global aufgestellt, 5 Standorte weltweit, auch in Berlin, Stammhaus in Berlin. Mhm. Und hier hat das Unternehmen musealen Charakter. Die Anlagen sind ja einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit, weder im Arbeitsschutz noch sonst irgendwas. Warum ist das so? Mhm. Weil jede richtige Änderung an dieser Anlage, jede richtige Erneuerung an dieser Anlage wäre eine grundlegende Veränderung und müsste genehmigt werden im großen Stil. Und das würde dieses Unternehmen nie genehmigt bekommen. Und dann würde die Betriebserlaubnis erlöschen. Und das hat was mit dem Baurecht zu tun. Und es kann einfach nicht sein, dass wir unsere Unternehmer dahin treiben, dass sie ins Ausland gehen müssen, dass sie weggehen müssen aus Deutschland, weil wir hier nicht in der Lage sind, Dinge zu erneuern, weil wir eigentlich auch Industrie nicht mehr haben wollen, weil wir Standard setzen, die keiner erfüllen kann, weil wir immer weitere Berichtspflichten auferlegen, die die Unternehmen in die Knie zwingen, weil sie nicht mehr zu leisten sind an den unterschiedlichsten Stellen. Ich meine, es ist ja so verrückt, dass selbst Paletten, auf denen irgendwelche Sachen draufstehen müssen, zurückverfolgt werden und so. Das ist nicht leistbar.
Nee.
Und damit müssen wir aufhören. Mhm. Und große Unternehmen, die können das irgendwie noch, aber kleine Unternehmen, die vielleicht in der ersten, zweiten Generation sind oder auch in länger, aber auch junge Unternehmen sozusagen, die sind dann einfach verzweifelt. Und wenn dann das Umfeld so ist, wie es ist, dann geben die ihre Stimme vielleicht auch der AfD. Also auch Leute, die nicht mit der AfD übereinstimmen, aber einfach sagen, es geht so nicht weiter. Ja. Und diese Leute müssen wir zurückgewinnen. Und die gewinnen wir nur mit guter Politik zurück.
Auch indem dieses Land Verlässlichkeit schafft, von irgendwelchen ideologischen Märchenerzählungen Abstand nimmt. So schwierig, Robert Habeck ist möglicherweise ein sehr talentierter Kinderbuchautor. Als Wirtschaftsminister hat er die Sache an die Wand gefahren, wirklich. Und das hat auch, also ich finde es schrecklich, in welchen Herausforderungen, in welchen ja potenziellen Gefahren wir stecken. Vielleicht hat es auch etwas Heilsames.
Also jede Wahrheit, die Grünen uns verkauft haben, hat sich als falsch erwiesen. Mhm. Ich sag mal, Energiepreis, Energiewende, Energietransformation für eine Eiskugel oder auch nur für ein bisschen Geld, falsch. Mhm. Nullwachstum, was trotzdem Wohlstand schafft, falsch.
Ja.
Migration, grenzenlose Migration zum Wohle unseres Landes, falsch.
Absolut.
Jede einzelne Wahrheit der Grünen war falsch in der Vergangenheit. Und ich hoffe, dass die Menschen das merken. Und jetzt gibt es natürlich auch grüne Stammwähler, die all das nicht interessiert. Mhm. Aber ich bin der Überzeugung, dass die Leute, die auch, ich sag mal, ihr Geld in der Wirtschaft verdienen müssen, die in irgendeiner Weise auch im wirtschaftlichen Kreislauf hängen und denen das auch nicht, sag mal, egal sein kann, wie ihre Kinder, auf welche Schulen ihre Kinder gehen und all diese Sachen, die werden sich am Sonntag dann überlegen, wem sie eher ein Kreuz geben.
Ja, in der Tat. Daniela, du hast die Terroranschläge, die Gewaltakte schon angesprochen. Magdeburg, Aschaffenburg, München, ganz besonders Aschaffenburg und auch München war wirklich herzzerbrechend, weil zum ersten Mal zwei ganz kleine Kinder hier ermordet wurden. Übrigens auch mit einem eigenen Migrationshintergrund. Also wir sitzen alle in der gleichen Situation. Völlig egal, wo wir herkommen, welche unterschiedlichen Wurzeln wir haben. Wir sind Teil dieses Landes und wir sind alle in dieser herausfordernden Situation, wo einfach unsere Sicherheit auch gefährdet ist. Und du bist jemand als Politikerin und als Liberale, die ganz, ganz klar und deutlich anspricht, wir können nicht weiter so machen. Das ist, wir müssen schauen, wer zu uns kommt, aus welchen Gründen zu uns kommt, wie lange hier bleiben kann, wer gehen muss. Wir brauchen qualifizierte Einwanderung und wir brauchen eine Reform der Migrationspolitik auch auf nationaler Ebene.
Wirklich. Ja, selbstverständlich.
Was sind so jetzt in diesen letzten Wochen und Tagen im Wahlkampf deine Erfahrungen im Gespräch mit den Menschen gewesen? Wie ist das angekommen?
Ja, also ich habe auch viele Gespräche tatsächlich mit Menschen mit Migrationshintergrund geführt. Und da sind zwei Gruppen herauszuheben. Die einen, die sagen, wir wollen eine Verschärfung, weil wir wollen selbst nicht immer als die dargestellt werden, die das Problem machen. Mhm. Und die anderen, die Sorge haben, weil sie das Gefühl haben, dass das Klima in Deutschland rauer wird. Mhm. Und ich glaube, dass es deswegen so wichtig ist, dass wir hier Veränderungen vornehmen und dass wir zwei Blöcke ganz stark trennen. Das eine ist die Migration aus humanitären Gründen. Dazu gehört Asyl dazu. Dazu gehören aber auch Flüchtlinge. Dafür haben wir eine Verantwortung weltweit. Wir sind ein großes, reiches Land. Und wir müssen auch Menschen Zuflucht gewähren. Da muss man eine Zahl festlegen. Und da muss man schauen, was kann unser Land leisten? Mhm. Was können wir kulturell leisten? Was können wir so gesellschaftlich leisten? Was können wir finanziell leisten? Und irgendwann ist das vorbei.
Ja.
Und im Moment müssen wir dafür sorgen, dass so wenige Menschen wie möglich hierher kommen. Und auch die, die hier nicht kein Bleiberecht haben, auch wieder gehen.
Ja.
Und zwar kontinuierlich so, damit wir dem Problem Herr werden. Und dann wollen wir aber auch ein sehr, sehr weltoffenes Land sein. Und Menschen willkommen heißen von überall auf der Welt, die hier mitmachen wollen. Mhm. Die hierher kommen, weil sie ihre Ideen mitbringen, ihre Talente mitbringen, ihre Arbeitskraft mitbringen und das Land bereichern. Mit ihren Familien, ohne ihre Familien, auf Partnersuche. Sie können hierher kommen und sie müssen sich hier zu Hause fühlen können. Mhm. Und da haben wir zwei Dinge zu tun. Das erste sind unsere Behörden auf Vordermann zu bringen. Ich habe selbst gerade ein persönliches Erlebnis gehabt, weil jemand aus meinem Bekanntenkreis gerne hierbleiben möchte. Mhm. Eine talentierte junge Frau, die hier eine Ausbildung machen möchte.
Ja.
Da helfe ich gerade. Mhm. Und es wird einem unheimlich schwer gemacht, weil unsere Behörden, sei es das Arbeitsamt, also die Arbeitsagentur, die Agentur für Arbeit, abweisend ist, auch nicht informiert ist, nicht hilfreich ist in keinster Art und Weise. Und weil natürlich unsere Visa viel zu lange dauern und alles, was dazu gehört. Also ich meine, so ein Softwareentwickler aus Indien, wenn da so ein Prozess ein halbes Jahr dauert, ist der irgendwo aber nicht in Deutschland.
Ja.
Und dann,
richtig.
Also unsere Behörden müssen auf Vordermann gebracht werden. Und wenn ich das mal so sagen darf, da stinkt der Fisch immer von oben. Und die zweite Sache ist, wir wollen aber auch offen als Gesellschaft sein. Ich möchte, dass so wieder ist, wie es war, als ich ein kleines Mädchen war. Da hatten wir auch in jeder Klasse, in der ich war, hatten wir Kinder mit Migrationshintergrund. Und für uns war es selbstverständlich, dass die auf Kindergeburtstage eingeladen werden und mitgezogen werden.
Absolut.
Das geht aber nur, wenn es nicht die Überhand sind, sonst schafft das die deutsche Gesellschaft einfach nicht. Das schafft keine Gesellschaft. Und da möchte ich wieder hin, dass sich die Menschen hier willkommen fühlen und auch willkommen sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir vor allem den ersten Block in den Griff bekommen und für den zweiten auch freundlicher sind, sage ich mal.
Das hast du sehr schön gesagt. Und du sprichst tatsächlich einen Punkt an. Bemerkenswerterweise sind die Dinge vielleicht, obwohl wir damals gar nicht so digitalisiert waren und viele positive Veränderungen noch vor uns hatten, die Dinge auch in den 90er Jahren und in den 2000er Jahren ein bisschen besser gelaufen. Es gab damals auch keine kulturellen Auseinandersetzungen. Also du hast die Kindergeburtstage angesprochen. In unserer aller Schulzeit, damals war auch der Schwimmunterricht kein Problem, der Sportunterricht, die Schulausflüge, die man gemacht hat, die Musikfreizeiten und all diese Dinge. Auch beispielsweise eine sehr enge Schulfreundin von mir, die auch einen Migrationshintergrund hat, die damals mit ihren Eltern aus Russland nach Deutschland gekommen ist, die sind vor allem vor Antisemitismus und Armut geflüchtet. Und dann sind sie hierher gekommen und es war eine Offenheit da. Es gibt in unserem Land und ganz besonders auch in unserem Berlin gibt es Ecken in dieser Stadt, in der ein Mensch mit einer Kippa oder mit einem Davidstern nicht sicher durch diese Straße laufen kann.
Unvorstellbar.
Unmenschlich.
Wir hatten neulich, hatte ich selber so ein Erlebnis. Ich war vor kurzem erst in Israel und habe meinen Kindern so kleine Kamelkuscheltiere mitgebracht. Und die haben einen Davidstern drauf.
Ja. Ja.
Und dann nehmen die manchmal ganz gerne auch für den Weg in den Kindergarten Kuscheltiere mit. Und dann wollte ich denen die Kamele geben. Und dann sagte mein Mann, nee, wir sind heute in der U-Bahn unterwegs. Das können wir nicht machen.
Oh je.
Und das zerreißt einem doch das Herz, oder?
Absolut.
Und er hat natürlich recht, es sind kleine Kinder, man kann ihnen keiner Gefahr aussetzen. Man selber würde es noch machen, aber man kann den Kindern nicht die Gefahr aussetzen. Und das macht mich sehr, sehr traurig und auch wütend. Und dass wir es zulassen und dass wir so viele Dinge in Deutschland, in unserer Stadt zulassen, treibt einen um. Also Antisemitismus, Dealer-Strukturen im Görlitzer Park, Dealer haben da einen Sprecher, also ganz viele Dinge, die in unserer Stadt einfach falsch laufen. Und ich finde insbesondere hier auf die CDU, der regierende Bürgermeister Wegner, der erzählt immer viel, aber machen tut er nicht. Weder gegen den Antisemitismus auf den Straßen, noch gegen den Antisemitismus in den Universitäten. Erschütternd finde. Ich habe auch mal auf der FU studiert.
Ja.
Erschütternd. Ich weiß gar nicht, Ich verstehe gar nicht, ich weiß nicht, wie ein Präsident, ein Universitätspräsident einer deutschen Universität sein können und kein gerades Rückgrat bei diesen Themen haben kann.
Richtig. Ja.
Sprachlos.
Da, also das, es macht einen wirklich sprachlos. Wichtig ist, glaube ich, aber auch, dass wir an unsere Unterstützer und an unsere Wähler verstärkt kommunizieren. Das, also das, was du beschrieben hast und was auch ganz viele Parteifreunde beschreiben, es braucht ein liberales Korrektiv in der Zukunft dieses Landes. Und zwar weg von den linken Parteien. Auf der Berliner Ebene kann man das wunderbar beobachten. Es gibt eine von der CDU angeführte Regierung mit einer sozialdemokratischen. Ich kann die beiden manchmal gar nicht voneinander unterscheiden. Ich bin oftmals dazu geneigt zu sagen, der rot-rote Senat. Und Karl Wegner, der regierende Bürgermeister, hat kein liberales Korrektiv. Und deswegen kann er einfach so weitermachen wie bisher. Freundliche Worte, nette Worte, aber in der Konsequenz passiert nichts. Er kann sich noch nicht mal hinter seinen eigenen Kultursenator Joe Cialo stellen, wo es um die Bekämpfung von Antisemitismus geht, dass deutsche Steuergelder, dass die Steuergelder der Berliner Bürger dafür nicht aufgewendet werden sollen. Die Leute in dieser Stadt haben ein Recht darauf, dass ihr Steuergeld nicht so für antisemitische Kunst eingesetzt wird.
So ist es. Und ich würde auch noch weitergehen. Du hast völlig recht, dass er in der Regierung kein Korrektiv hat. Aber wir haben noch nicht mal im Parlament, im Abgeordnetenhaus ein Korrektiv.
Ja. Ja.
Und da sieht man, dass das noch mal fünfmal schlimmer ist, gar keine FDP zu haben. Weil man davon ausgehen muss, dass die CDU sowieso schon ohne die FDP an der Seite linkeren Gesetzentwürfen im Ursprung zustimmt und dann aber niemanden hat, der sie ernsthaft stellt im Parlament.
Richtig.
Weil mit der AfD redet zu Recht niemand.
Klar.
So. Das heißt, dort gibt es nur noch linke Opposition, die ernstzunehmend ist. Und das bedeutet, dass dann die sowieso schon linken Dinger da von der Koalition, also die Papiere und Gesetzentwürfe, noch linker werden im Parlament, weil man irgendwie muss man sich da ja schon angleichen. Das heißt, die SPD kann gemeinsam mit der linken Opposition die CDU treiben.
Ja.
Und das sieht man in allen Bereichen. Ich meine, ich will mal eine Sache sagen, macht mich auch fassungslos.
Ja.
Es gibt in Berlin einen Reparaturbonus. Also ich war völlig von den Socken, als ich das gehört habe. Ich habe es auch nur mitbekommen, weil er verlängert worden ist. Ein Reparaturbonus, das heißt du und ich, liebe Saba, wir bekommen es bezahlt, wenn wir unsere Waschmaschine reparieren lassen und uns keine neue kaufen. Gleichzeitig bröckelt der Putz von den Wänden der Schulen wie seit 10 Jahren. Ich frage mich wirklich, warum es so schwierig ist. Wie viele Schulen hat Berlin? 2000, 4000? Was kann so schwierig daran sein, diese Schulen mal zu sanieren? Ich bin jetzt im Wahlkampf, ist man wieder in Schulen viel unterwegs und es gibt so viele Schulen in einem erbärmlichen Zustand, in dem keiner von uns würde dort arbeiten wollen.
Richtig.
Wenn mein Arbeitgeber sagen würde, hier ist dein Büro, würde ich sagen, alles klar, das war der letzte Tag, wo ich bei dir bin. Hier setze ich mich nicht hin, weil hier kann ich weder kreativ sein, noch kann ich arbeiten, noch sonst irgendwas. Hier ist es einfach nur hässlich. Und das muten wir unseren Kindern zu. Mhm. Und gleichzeitig erlauben wir uns einen Reparaturbonus oder wie vor kurzem noch 29 Euro. Und das zeigt einfach mir, Karl Wegner macht nichts anderes als die Fortsetzung von Rot und Grün.
Jetzt kümmern wir uns darum, dass es ein erfolgreiches FDP-Ergebnis an diesem Sonntagabend gibt. Und dann kümmern wir uns weiter auch nochmal um die Berliner
Landesebene.
Also noch nie gab es so viel zu tun, wirklich. Und Daniela, ich will gerne noch einen Aspekt integrieren in unser Gespräch heute. Du hast es schon angesprochen, das war und ist für dich auch ein sehr emotionaler Wahlkampf, ein sehr intensiver Wahlkampf. Gibt es Dinge, die dich ganz besonders bewegt haben?
Naja, natürlich die Anschläge. Also der Anschlag in Aschaffenburg, der hat mein Herz gebrochen.
Ja.
Also so ein kleines Kind, das mit so einer Bestialität, mit einer Unmenschlichkeit ermordet, kaltblütig, das ist, das lässt einen fassungslos zurück. Und
absolut.
Da muss sich auch etwas ändern. Das sind wir den Menschen in Deutschland schuldig.
Ich glaube, man muss darüber sprechen, dass Aschaffenburg ein Kipppunkt war in dieser Gesellschaft und in dieser Öffentlichkeit. Und ich darf das auch mit viel Respekt vor unserer Zivilgesellschaft sagen. Es reicht nicht, an Samstagnachmittagen auf die Straße zu gehen, dort Plakate hochzuhalten, sich dabei gut zu fühlen und dann dauerhaft nicht den politischen Islam zu bekämpfen, der eine Sicherheitsgefahr für unser Land ist und die Art, wie wir leben. Und es gibt Menschen in anderen Teilen der Welt, die danach streben, in dieser Freiheit zu leben. Sie zelebrieren diese Freiheit in ihren Wohnzimmern, weil sie auf den Straßen Unfreiheit erleben. Und das ist ein ganz, ganz kostbarer Wert. Und wir haben viel zu viel Beschwichtigung hier zugelassen. Und das müssen wir umkehren. Und das macht man nicht durch Wohlfühldemonstrationen.
Drei Dinge vielleicht dazu. Also das erste ist, ich verstehe immer nicht, wie sehr man manchmal die eigene Gesellschaft, die eigene Gesellschaftsform eigentlich, wie wenig man die eigentlich mag, wenn man für diese Leute dann auf die Straße geht, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Also Queer for Palestine ist für mich absolut der Inbegriff von nicht besonders Cleverness, nein, ehrlicherweise. So.
Vielleicht sogar regelrecht dumm.
Ich wollte es nicht sagen. So. Yes. Also wie sehr wenig man eigentlich unsere Gesellschaft da auch unterstützt, unsere freiheitliche, liberale Gesellschaft, die wir unbedingt sein wollen, die darf nicht vor die Hunde gehen, sage ich mal so. Das Zweite ist aber, wer organisiert diese Demonstrationen eigentlich? Es sind in der Tat auffällig viele Organisationen, die vom Staat finanziert werden, die aus dem Familienministerium finanziert werden und dergleichen mehr. Immer in irgendwelchen hinter versteckt und so weiter, hinter noch einer Organisation und so weiter. Das heißt, der Staat organisiert Demonstrationen gegen seine eigene Opposition oder so, ist es manchmal etwas verrückt zu sehen, wer da eigentlich gegen wen demonstriert. Und die dritte Sache ist, da wird dann Schilder hochgehalten, ganz Berlin hasst die CDU, ja, ganz Berlin hasst Friedrich Merz. Mhm. Da werden Demonstrationen vom Konrad Adenauer durchgeführt, die dazu führen, dass die Mitarbeiter nach Hause gehen müssen aus Sicherheitsgründen. Das geht einfach zu weit.
Vor der Bundesgeschäftsstelle, ja.
Und das geht nicht nur zu weit, sondern das schadet auch unserer Gesellschaft. Zu glauben, dass die CDU unserem Land schaden möchte, ist infam.
Ja.
Übrigens genauso wenig, wie das die SPD will oder wie das die Grünen wollen. Mhm. Es muss wieder ein Konsens der Mitte geben, dass andere Meinungen auch akzeptiert werden. Mhm. Ich teile nicht die Auffassung der Grünen in fast keinem Bereich.
Absolut, ja.
Ich respektiere aber trotzdem, dass Menschen anders denken als ich. Und das erwarte ich auch von den linken Kreisen in der Stadt und Deutschland. Und ich erwarte auch von den verantwortlichen Politikern, dass sie das ihren Anhängern sehr deutlich machen. Mhm. Ein Friedrich Merz will das Beste für Deutschland auf seine Art und Weise. Mhm. Robert Habeck und Annalena Baerbock und so weiter und so fort. Ich unterstelle niemanden das Gegenteil. Mhm. Und sozusagen diesen Konsens, den hoffe ich sehr, dass wir den wiederfinden, weil alles andere ist Spaltung. Und im Moment wird das Land sehr stark von den Linken gespalten.
Absolut. Und das verhindert echten inhaltlichen Streit, echte.
Und auch eine Chance zum Diskurs, den Chance Absolut. Auch, Kompromisse zu schließen Total. Und zueinander zu finden. Das haben wir ja genau auch bei diesem Gesetzentwurf auch gesehen, wo wir ja so viele Vorschläge gemacht haben, um als demokratische Mitte da zu Lösungen zu kommen. Und das insbesondere auch von den Grünen, aber auch von der SPD und weg abgelehnt worden ist.
Und genau, vorneweg abgelehnt worden ist. Also dass noch nicht mal eine Gesprächsbereitschaft war.
Ja.
Und ich muss sagen, dass mich das als eine Liberale sehr stolz gemacht hat, dass unsere Fraktion im Bundestag mehrheitlich da gestanden hat, dass es Kompromissbereitschaft gab, dass es Verhandlungsbereitschaft gab, dass es Ideenvielfalt gab, sich dieses Themas anzunehmen. Und da muss ich sagen, fühle ich mich durch unsere Partei sehr gut vertreten. Und so muss es weitergehen.
Es muss
eine liberale Kraft in diesem Parlament geben. Einfach auch, damit die Interessen der Bürger dort sich entfalten können.
Absolut. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass wir nicht mal um 5 kämpfen, sondern um 5 oder 7.
Sehr schön gesagt. Also das ist doch ein wunderbares Leitmotiv jetzt für die nächsten Tage und Stunden bis zum Wahlabend. Liebe Daniela, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zweimal in diesem Leitmotiv-Podcast warst.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Es war eine Freude, mit dir Wahlkampf machen zu dürfen. Und ich kann als jemand, der seinen Lebensmittelpunkt in Berlin hat, kann ich mir nur wünschen, dass du auch weiterhin dann meine Bundestagsabgeordnete bist.
Dankeschön, Sabah.
Gerne. Bis dann.
Tschüss.